Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr die Folge an dem Tag hört, wo sie rauskommt, ist es heute ein Freitag. Ansonsten kriege ich auch über meine Daten immer wieder mit, dass es auch übers Wochenende gehört wird. Heute wieder ein spannender Gast, der liebe Christopher. Hi Christopher.
Hallo Jonas.
Ja, stell dich doch mal gerne vor.
Ja, Christopher, ich bin 40 Jahre alt und mittlerweile 5 Jahre bei Hugo Boss verantwortlich für alles, was in irgendeiner Form mit Kundendaten zu tun hat auf Business-Seite, also die komplette das komplette Management der Kundendaten entlang der Wertschöpfung eines Fashion-Unternehmens, im Kern natürlich der Personalisierung unserer Customer Experience, aber verstärkt auch in Bezug auf die interne Wertschöpfungskette, Datenmanagement, Advanced Analytics und Data Science Prozesse in den unterschiedlichsten Bereichen, also von Merchandising über Design, Development Prozesse, Supply Chain. All das liegt in meinem Verantwortungsbereich. Ich war davor fast 10 Jahre auf Beratungsseite, habe sehr vergleichbare Dinge auf der Beratungsseite gemacht und habe mein Berufsleben mal gestartet im Bereich Sportsponsoring und habe etliche Jahre lang Fußballsponsorships betreut und habe dann irgendwann mal das Gefühl gehabt, ich möchte ein bisschen was Handfesteres machen und habe dann den Weg eingeschlagen, mich mit Daten zu beschäftigen.
Das ist ein gutes Analogie, was Handfestes, was auf was, dass man für sich vertrauen kann mit Daten. Cool, ja. Kannst du so ein bisschen aus deiner Sicht mal sagen, wie ihr in der Datenseite aufgebaut sind? Du hast nämlich ja unglaublich viel gerade erzählt von irgendwie Design, Merchandising, höchstwahrscheinlich auch Einkauf. Wie seid ihr so ein bisschen strukturiert in der Organisation?
Also ich selber hänge im Vertriebsbereich und in diesem Vertriebsbereich unterstütze ich die unterschiedlichen Bereiche Merchandising, Planning, Einkauf, aber auch die Allokation während der Saison in die unterschiedlichen Sales-Kanäle mit meinen Leuten in Bezug auf Vorhersageprozesse für Demand zum Beispiel. Und darüber hinaus, und das ist dann außerhalb des Sales-Bereichs, in Bezug auf Supply Chain und auch Development-Prozesse unterstützen wir zum Beispiel in Bezug auf Trend-Detection-Themen oder im Bereich von Supply Chain erkennen von Lieferschwierigkeiten und berechnen von den optimalen Lösungen für Lieferschwierigkeiten. Und all das tun wir, sagen wir mal, nicht in einer direkten Reporting-Line, sondern im Rahmen eines unternehmensweiten Data Science-Programms. Das heißt, da werden Data Scientists und Business Analysts aus den unterschiedlichen Fachbereichen in einer Art virtuellem Team zusammengezogen und bearbeiten dann innerhalb eines großen unternehmenweiten Programms die unterschiedlichsten Use Cases ab und erstellen neue Datenmodelle, analytische Modelle, um jeweils die unterschiedlichen strategischen Herausforderungen zu unterstützen.
Sehr spannend. Kann man sich so vorstellen, ihr habt so ein Center of Excellence, mit wo die Technik liegt, die Verantwortung des Einkaufs, irgendwie die Infrastruktur zur Verfügung stellen und die jeweiligen Fachabteilungen haben dann die Spezialisten, die das dann nutzen?
Genau, also in diesem Data Science Programm ziehen wir ganz bewusst alle Data Science Ressourcen zusammen und je nach Ausprägung in den unterschiedlichen Fachbereichen gibt es dort eben einen Data Scientist oder mehrere Data Scientisten oder Business Analysten. Wir ziehen die alle zusammen, die arbeiten alle auf derselben Infrastruktur und stellen dann ihre Ergebnisse den Fachbereichen zur Verfügung und die Fachbereiche arbeiten dann im Tagesgeschäft mit den Modellen, mit den Dashboards, was auch immer der Output des jeweiligen Use Cases ist.
Cool, sehr, sehr cool. Ich glaube, da seid ihr schon fortschrittlicher. Also wir gucken uns ja auch gerade selbst bei Douglas an, wie wir uns immer noch mal besser aufstellen können, wie wir darauf achten. Und mein persönliches Credo ist ja auch, was ich in meiner Episode mit dem Warum gesagt habe. Und was ja auch heute super unser Thema ist, ist ja eigentlich Data als Business Treiber. Und ich glaube, wir haben die Aufgabe, ja immer die Daten zur Verfügung zu stellen und so ein bisschen Pionierarbeit zu machen. Aber schlussendlich ist die Fachabteilung ja viel tiefer. Also wir kennen uns kaum im Einkauf aus. Wir verstehen nicht irgendwie, wie Designsachen funktionieren. Aber wir wissen, welche Daten vielleicht genutzt werden können, damit die Prozesse besser werden. Und dann kann die Fachseite selbst dann die Entscheidung treffen.
Genau. Und genauso versuchen wir das auf Hugo Boss Seiten zu leben und zu unterstützen. Also unsere Erfahrung, das kannst du mit Sicherheit auch teilen, ist halt, dass jemand, der im Fachbereich sitzt, vielleicht auch eine Fachbereichsanforderung aus seinem täglichen Prozess heraus definieren kann, aber Schwierigkeiten hat, das dann tatsächlich in ein Reporting, Analyse oder sogar in Advanced Analytics Kontext zu übertragen. Und das ist genauso einmal das, was diese virtuelle Teamstruktur, Data Science Programmstruktur, die wir da aufsetzen, ermöglichen soll, dass wir eine größere Gruppe von Leuten haben, die damit eben Erfahrungen haben, die vielleicht nicht im Kern jetzt jeden einzelnen Fachbereich kennen und verstehen, die aber sehr gut wissen, wie sie bestimmte Anforderungen übersetzen können, tatsächlich in einen konkreten Data Science oder Advanced Analytics Use Case. Und das ist, sagen wir mal, auch der Schwerpunkt der Arbeit, die dort dann tatsächlich passiert.
Ja, ich würde auch behaupten, weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, es manchmal hilft ja, diese Scheuklappen nicht zu haben, also nicht zu tief, mache immer Analogien, nicht zu tief mit in der Grube zu stehen, sondern einmal sozusagen vorbeilaufen zu können, zu sagen können, okay, welche Schaufel brauchst du überhaupt, in welcher Erde befindest du dich und welcher Schicht, wie können wir dir weiterhelfen, weil wenn man eben dann zu nah an dem Problem steht, könnte man höchstwahrscheinlich nicht immer alles beantworten.
Ja, absolut. Das erleben wir auch also tagtäglich, dass es hilfreich ist, dem Ganzen auch nochmal sagen wir, ein bisschen mit mehr Abstand zu begegnen. Und häufig ist es ja so, dass durch einen Data Science Use Case und ein hohes Maß an Automatisierung sich dann auch der Schwerpunkt verlagert. Also in einem manuellen Prozess, indem du dir vielleicht nur eine Handvoll von Datenpunkten anschauen kannst, da entstehen dann ja ganz andere Anforderungen auch an die Präzision dessen, was du dir anschauen musst, als wenn du dir wirklich in der Breite über Millionen von Datenpunkten das Thema anschauen kannst. Da verlagert sich dann der Schwerpunkt und dann lassen sich auch bestimmte Rahmenbedingungen oder Limitierungen, die man vielleicht davor mal hatte, weil man sich nur einen kleinen Anteil angeschaut hat, auch hinten anstellen, weil man merkt, es ist im großen Kontext gar nicht mehr so relevant.
Ja. Dass sich die Daten ein bisschen kletten über die Menge, genau. Würde ich jetzt mal frech behaupten, ja.
Genau. Ja. Und was wir auch erleben, ist, dass wir, wenn wir mit den Fachbereichen zusammenarbeiten, dass wir häufig eine lange Liste an unterschiedlichen Use Cases bekommen. Und unsere Aufgabe ist es dann, das Ganze auch in einer gewissen Analytics-Strategie umzusetzen. Also welche fundamentalen Module in Bezug auf, sagen wir mal, Data Science Modellmodule sind eigentlich entscheidende Punkte. Zum Beispiel ein Modul für die Berechnung und Vorhersage von Preiselastizitäten. Ja, das ist etwas, was in unterschiedlichsten Use Cases immer wieder vorkommt, ja, und wo wir dann die Aufgabe haben, auch zu erkennen, okay, was sind denn diese Fundamente, die wir erstmal klar ziehen müssen und legen müssen, um dann an unterschiedlichen Stellen auch entlang des Planungsprozesses oder des operativen Prozesses dann auch sinnvoll unterstützen zu können.
Ja, jetzt, liebe Zuhörer, ich habe mir gerade meinen Stift und meine Blätter geholt, weil das ja genau das Spannende ist, um einfach nochmal da weiter einzusteigen. Christoph, du sagst genau das Richtige. was wir da gemacht haben und vielleicht cool, vielleicht hast du da noch mal einen besseren Tipp. Wir sind hingegangen und haben uns unterschiedlichste Datenquellen, einmal in dem Kontext, und aber auch unterschiedliche Use Cases geschnappt und haben wie so eine Customer Journey gebaut, die man so kennt, so also so Bubbles an eine Pinnwand gehangen, war die ganze Wand voll, und haben dann versucht, so einen Durchstich zu machen, um zu sagen, okay, wenn ich den Use Case mache, muss ich die Daten umsetzen, bei dem Use Case brauche ich die Daten, und haben dann rausgefunden, okay, bei vierter Use Cases brauchen wir die gleichen Daten. Das heißt, wir können, wenn wir einmal diesen Aufwand produzieren, diese Daten anzuschließen, zu modellieren, bereitzustellen, vier Use Cases damit erschlagen und sind damit einfach auch ein bisschen schneller.
Ja, absolut. Also unser Planungsprozess und auch Priorisierungsprozess, an welchen Use Case wir uns als nächstes ranwagen, der besteht aus drei Elementen und einer ist der, den du erwähnt hast. Wir versuchen im Rahmen der Wertschöpfung und das, sagen wir mal, fachbereichsintern dann entlang des jeweiligen operativen Prozesses die Abhängigkeiten zu verstehen. Also gibt es bestimmte Use Cases, die aufeinander aufbauen und ein Use Case zu einem späteren Zeitpunkt entlang des Prozesses wird seine volle Wirkung erst entfalten, wenn wir die davorliegenden Themen gelöst haben. Das ist das eine und ich glaube, das ist das, was du erwähnt hast. Und darüber hinaus schauen wir uns natürlich im klassischen Sinne von der Controlling-Sicht an, was der zu erwartende Impact ist, wie groß der Aufwand ist. Und wir schauen uns natürlich an, was macht aus Data Science wirklich aus prozessualer Sicht eines Data Scientistes Sinn, wann und wie anzugehen.
Ja, jetzt, Christoph, habe ich den Eindruck, ihr seid ja schon relativ weit. Das Team könnte etwas größer sein als zwei Leute. Was war denn, ich hab immer das Gefühl, wenn ich mit anderen mich austausche, jetzt auch nicht vor der Podcast-Kamera oder vom Mikrofon, sondern auch so ein bisschen auf dem separaten Weg, die sind alle gar nicht noch nicht so weit. Und viele sagen mir, hey Jonas, was ist denn so dein Tipp? Wie kriege ich das Teil denn überhaupt zum Fliegen? Wie kriege ich so die ersten Schritte? Ich kann gerne die gleich sagen, aber mich wird ultra interessieren, Christopher, wie habt ihr das so ein bisschen bei euch etablieren können?
Also ich würde von uns auch nicht sagen, dass wir jetzt wahnsinnig weit sind. Ich glaube, dass wir bearbeiten das Thema wirklich strukturiert, würde ich mal so sagen, seit 3-4 Jahren. Es gibt 2 bis 3 Fachbereiche, die aus meiner Sicht wirklich weit her sind. Und sonst entlang der Wertschöpfung sind wir, glaube ich, auch in vielen Bereichen noch relativ am Anfang. Was hat uns geholfen, da Speed aufzunehmen oder da auch die ersten Schritte zu machen? Ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es ein konkreter Business Need, dass der Fachbereich erkennt, dass er so mit dem bestehenden Prozess nicht mehr weiterkommt. Und dass wir da was tun können, dass sich entweder die Anzahl der verfügbaren Daten geändert hat oder dass wir auch von Unternehmensstrategieseiten neue Anforderungen bekommen. Und unser Learning ist wirklich, dass wir gesagt haben, wir wollen uns erstmal auf die, sagen wir mal, Handvoll Top-Use-Cases fokussieren. Und die wollen wir jetzt wirklich bis ins Detail gut und sinnvoll aufbauen, bevor wir versuchen, an jeder Stelle irgendwas zu machen. Und diese Top-Use-Cases für uns sind, du hast es vorhin auch erwähnt, im Bereich Personalisierung und der Customer Journey und hauptsächlich im Bereich Merchandising. Das sind für uns so die Top-Use-Cases, weil da steckt auch am allermeisten Geld dahinter.
Ja, das sind ich sage immer Leuchtturmprojekte. Das sind die Projekte sozusagen, die meiste Aufmerksamkeit im Unternehmen generieren, um damit zu gewährleisten, dass mehrere Leute mit auf diesen Zug aufspringen, das Thema Data oder auch Reporting-Analysen gar nicht so als negativ wahrnehmen oder als zeitaufwendig wahrnehmen, sondern wirklich als ganz, ganz klassischen Mehrwert generieren, ja, definitiv.
Genau.
Extrem spannend. Thema ist ja sozusagen Data als Business-Treiber. Ich glaube, wir beantworten, würden beide die Frage beantworten. Ist Data ein Business-Treiber? Auf jeden Fall. Glaubst du, dass es ohne Daten in der Zukunft nicht mehr gehen wird?
Ja, also das ist natürlich auch aus Eigennutz heraus, sage ich das klar. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es so ist. Und ich glaube, dass mittlerweile auch diese Erkenntnis fast überall angekommen ist. Also ich habe das Gefühl, wir haben lange Zeit auch bei uns mit Fällen zu tun gehabt, die das Thema, okay, zieh mir mal einen Report, kannst du dir das Thema mal anschauen, dass das für die so ein bisschen eine Checkbox war auf irgendeiner Liste von Dingen, die man am besten gemacht haben sollte, bevor man in den Entscheidungsprozess einsteigt, die Entscheidung dann selber aber tatsächlich nicht auf Basis der Daten getroffen wurde, sondern auf Basis eines Bauchgefühls. Und das ändert sich, glaube ich, gerade sehr deutlich. Ich glaube, dass wir mittlerweile viele auch auf Entscheidungsebene Leute haben und mit vielen Leuten zu tun haben, die wirklich Entscheidungen primär auf Daten treffen wollen und dann nochmal im Zweifel natürlich ihre Erfahrungen und ihr Bauchgefühl mit einbeziehen. Aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es Analytics oder Reporting for the sake of insights ist, sondern dass es wirklich darum geht, Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch das, was es so spannend macht. Und das ist auch meine Leidenschaft und mein Anspruch an mich und auch an mein Team, dass wir nicht Erkenntnisse generieren, die vielleicht spannend und neu sind, sondern dass wir Prozesse unterstützen, ne, Entscheidungsprozesse ja. unterstützen und lieber uns vielleicht mit etwas weniger Aufmerksamkeit zufrieden geben, aber dafür wirklich einen Impact erzeugen konnten, weil ein Entscheidungsprozess dadurch gesteuert wurde.
Ja, ich glaube, das hilft auch, glaube ich, nochmal in der Zusammenarbeit bei diese und das Gewährleisten, dass diese Fronten gar nicht entstehen mit Fachseite und Data, dass so wahrgenommen wird, wir wissen es besser, sondern dass einfach gesagt wird, hey, wir können euch eben mit den Daten, die wir zur Verfügung haben, helfen, möglicherweise andere oder bessere oder fundiertere Entscheidungen zu treffen. Manchmal können wir mit den Daten ja beweisen, dass die Entscheidung, die ja eigentlich vielleicht aus dem Bauch heraus oder aus Erfahrungswerten heraus getroffen wird, die richtige war. Oder Unternehmen haben so viel Daten schon zur Verfügung gestellt, so viel Daten schon zentralisiert, dass ein Überblick dieser Daten gar nicht mehr möglich ist und dass wir dann dadurch mit Technik und Methoden geschafft Richtig. Haben, das zu machen. Ja, ich habe so ein ich schreibe gerade in meinem zweiten Buch und habe es parallel mal kurz aufgemacht und hat da so vier Themen eigentlich reingenommen, die das sehr gut zusammenfassen, was wir eigentlich jetzt ohne Absprache ja eigentlich besprochen haben. Also das erste, um das zu etablieren, ist so die Planung, also wirklich Aufbau und Ausbau von diesem Verständnis der Nutzer und welche Anforderungen haben sie überhaupt an die Daten, welche Daten haben sie und welche Fragen wollen sie überhaupt beantwortet haben als Fachseite. Dann geht's irgendwie, was du ja gesagt hast, diese Leuchtturmprojekte, Schaffung von positiven Erfahrungen zu dem Thema, damit die überhaupt die Sachen mit annehmen. Und dann wirklich dieses interne Marketing, ja, diese Kommunikation von Daten, was können wir nehmen, die Nutzer mehr trainieren, überhaupt die Verfügbarkeit von Daten zu kommunizieren. Und danach kann man dann eben auch Punkt 4 ganz, ganz, ganz aktiv in die Breite gehen.
Und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass das natürlich ein langwieriger Change-Prozess ist. Und wir uns, glaube ich, von der Illusion verabschieden müssen, dass wir ein neues Modell finalisieren, das an die Stakeholder übergeben und das sofort bis ins Detail genauso umgesetzt wird. Jetzt für meinen Verantwortungsbereich, hauptsächlich in Bezug auf Personalisierung der Customer Journey hinweg, das ist ein Prozess, der geht langsam, vor allem auch langsam, bis er auf der Fläche angekommen ist, bis ein Sales-Mitarbeiter das Vertrauen in die Daten und auch in die Empfehlungen hat, die Daten aussprechen. Das dauert lange, aber über die Zeit funktioniert das. Und ich glaube, diese Geduld müssen wir mitbringen. Und ich bin mir sicher, dass wir da auch in einigen Jahren deutlich weiter sein werden.
Ja, wir haben jetzt viel über Modelle gesprochen und eher ja um Data Science-Thematiken, die meiner Ansicht nach so schon der zweite Schritt sein könnten. Der erste Schritt ist so ein bisschen, wie ist denn bei euch das Thema Self-Service, Reporting? Gibt es ein zentrales Tool, wo jeder sich die Daten anschauen kann? Gibt's da, wie läuft sowas bei euch ab?
Ja, also wir sind ja ein SAP-Haus, wir haben alles in SAP BW integriert und wir bieten unseren Fachbereich-Stakeholdern über Business Objects eine Anwendung an, in der sie über eine große Vielfalt jetzt im Bereich Kunde sind das über 600 Attribute, sich die Performance der einzelnen Kunden anschauen können, je nachdem natürlich, inwieweit sie auch die Berechtigungen dazu haben, versuchen wir auch Kundenlevel-Informationen zur Verfügung zu stellen auf der Fläche, im Einzelfall auch, aber natürlich auch in aggregierter Form, je nachdem, welcher Anwendungsfall das ist. Also eine große Anzahl an Mitarbeitern haben Zugriff auf eine große Anzahl von unterschiedlichen Dashboards und können da selbstständig drin arbeiten. Die Erfahrung ist tatsächlich, dass es in der Regel nur eine Handvoll wirklich intensiv nutzen, weil es schon fast wieder zu komplex und zu viel ist. Also jetzt in unserem Fall der Blick auf den Kunden mit, wie schon gesagt, so 600 Attributen, das ist schon sehr viel für einen, sagen wir mal, nicht Analysten.
Ja, das ist, ich mache ja mal das erneut eine Analogie. Liebe Zuhörer, es tut mir leid, aber das ist mein Lieblingsding. Das ist wie ein Buffet. Es ist wie ein Buffet, ja. Also der Self-Service meiner Ansicht nach funktioniert wie ein Buffet. Du stellst, erstens muss es lecker aussehen und schön angerichtet sein. Sonst wird keiner zum Buffet kommen. Das heißt, es muss ein attraktives Tool sein von der UX. Und dann auf der anderen Seite müssen die Daten, die da drin sind, auf einer gewissen Ebene sein und gar nicht so vielfältig sein, damit jedenfalls die große Masse, Pareto-Prinzip 80-20, damit arbeiten kann. Weil wenn du ein Buffet entwickelst, wo so viele Spezialitäten aus der ganzen Welt mit dabei sind und jeder mal was probieren kann, dann kann es schon sein, dass es jeder mal probiert, aber keiner hat verstanden, wo es herkommt, wie es schmeckt, wie es zubereitet wird, und von daher werden dann die Daten auch gar nicht in dem vollen Umfang genutzt.
Das ist richtig.
Aber sehr, sehr spannend. Schneidet ihr auch Daten dann relativ gut über Quellen hinweg zusammen? Thema Datensilo, also habt ihr Online-Bewegungsdaten am Nutzer dran? Gibt es wirklich so bei euch vielleicht schon so die ersten Ansätze für die 360-Grad-View eines Nutzers oder eines Kunden, Entschuldigung?
Ja, also wir haben die Bewegungsdaten aus dem Web integriert. Wir sind noch nicht zufrieden, was, sagen wir mal, das Volumen betrifft, weil wir Stand heute im Web noch relativ geringe Login-Raten haben. Also wir brauchen ja den Login für eine erste Identifikation des Kunden und auch für den Match dann zu den CRM-Daten hin. Also da sind wir noch nicht zufrieden. Die Zahlen steigen und das ist auch ein Hauptaugenmerk von unseren Strategien, dass wir versuchen, mehr Anreize zu schaffen für den Login, dass der Match möglich ist.
Sehr
Und
gut.
ja, also mittlerweile würde ich sagen, besteht der Single Customer View über alle relevanten Kanäle hinweg, aber über einen Stitching-Ansatz. Und also die Daten selber, jetzt mit Ausnahme des BW, liegen in den unterschiedlichen Systemen und werden dann auch für die Entscheidungsprozesse und die Personalisierung des Touchpoints aus den unterschiedlichen Systemen geholt. Und da merken wir definitiv, dass wir immer mehr an Performance-Grenzen auch stoßen, dass dieser Ansatz so in der Form nicht mehr lange so funktionieren wird und dass wir in Richtung CDP und Zentralisierung wirklich in einem System mit klarem Marketingfokus gehen müssen.
Ja, es ist extrem extrem schwer, oder? Das ist, also ich finde, die Industrie hat sich erst auf eine DMP eingestellt, Data Management Plattform. Jetzt kommt irgendwie schon die Customer Data Plattform. Die meisten haben es noch gar nicht richtig adaptiert, haben noch gar nicht die Use Cases in die DMP gefeuert und jetzt kommt schon wieder die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Da sage ich immer. Aber du, ja, damit muss man sich beschäftigen. Das ist genau das Thema. Die eine Folge zuvor beziehungsweise jetzt in meinem Podcast haben wir auch über das Thema Cookie-less World. Ich glaube, es wird auf jeden Fall Cookies natürlich geben, aber im geringeren Umfang. Und wir müssen uns überlegen, wie können wir da uns gut vorbereiten, das. Und dann gibt es ja wieder unterschiedliche CDP-Ansätze, irgendwie Reporting-Fokus, Marketing-Fokus. Vielleicht gibt es auch bald eine SAP-CDP, die dann irgendwie gesamthaft integriert ist im Gesamtkontext, um irgendwie auch diese Personalisierungssachen abzufrühstücken, aber über alle Kanäle hinweg. Ihr seid ja auch Omnichannel, wir sind Omnichannel, das ist ja eigentlich mit das Wichtigste, was wir bespielen können. Ja, definitiv. Ich glaube, ich würde jetzt gerne auch nochmal der Aufruf an die Zuhörer: Gibt's jemanden, der eigentlich schon mal so eine CDP jetzt so etabliert hat, dass die mehr Use Cases bringt wie eine DMP und auch den Implementierungsaufwand rechtfertigt? Weil, Christopher, ich glaube, da sind wir uns einig, das Teil wird nochmal einiges an Stunden fressen und Consulting-Aufwand. Und genauso wie du es ja schon vorhin gesagt hast, man muss irgendwie den Business-Outcome gegen den Aufwand priorisieren, um dann zu entscheiden, lohnt sich das?
Absolut, ja.
Sprecht ihr regelmäßig mit eurem C-Level über Daten? Gibt es so spannende Use Cases, die sehr, sehr gut bei denen da oben ankommen?
Ja, absolut. Also wir haben ja jetzt seit ungefähr 2 Monaten neuen Vorstandsvorsitzenden und seit 7 Monaten Beginn des Jahres haben wir einen neuen Vertriebsvorstand. Und da ist ein hohes Interesse an Daten bei beiden.
Ja.
Und da ist auch ein ganz hohes Interesse an dem Change-Prozess, dass immer mehr unsere Entscheidungen wirklich datengetrieben getroffen werden. Und da wird auch in den nächsten Wochen und Monaten einiges passieren in die Richtung, um uns da in der Zukunft auch schneller zu machen.
Sehr, sehr gut. Weil ich glaube, eine datengetriebene Organisation muss top-down funktionieren. Mhm. Bottom-up wird bis zum gewissen Grad gehen, aber wenn dann eben die Vorbildfunktion, das ist nun mal das C-Level, glaube ich, oder das Top-Management, vorlebt, naja, jetzt gucken wir uns die Daten eben nicht an oder wir treffen doch die Entscheidung und wir haben sie doch schon immer so gemacht, die Entscheidung, jetzt können wir sie auch wieder so treffen, dann hat das eine sehr, sehr starke Auswirkung auf die Personen, die dazu liefern. Und die Entscheidung vorlegen. Schlussendlich ist ja die Aufgabe eines C-Levels meiner persönlichen Meinung nach, eben Entscheidungen zu treffen oder eben über Entscheidungen drüber zu gucken, aber nicht zwangsweise sie auf eine gewisse Art und Weise vorzubereiten. Das obliegt ja den Personen drunter und die müssen auf Basis von Daten diese Entscheidung vorbereiten.
Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass dieser Switch, den ich auch vorhin angesprochen habe, dass mittlerweile immer mehr, auch in dem Fall jetzt die C-Levels, so ticken und so Entscheidungen treffen wollen, dass das jetzt bei uns auch Einzug hält und das tut uns auch sehr gut. Und das tut natürlich uns, Jonas, dir und mir auch total gut, weil wir dann auch in der Organisation natürlich auch sagen wir mal, eine gewisse Aufmerksamkeit für unsere Themen bekommen,
ja,
und klar machen können, wie wichtig die Arbeit ist. Und genau das ist auch der Versuch gewesen in den letzten Jahren auf unserer Seite, das so gut wie möglich vorzubereiten und uns da auch so zu positionieren, dass es genau um diese Entscheidungsprozesse geht und nicht darum, was Schlaues, Neues herauszufinden.
Ja, also ich bin begeistert, was für einen Einblick wir schon von dir bekommen haben. Ich glaube natürlich, wir könnten uns über jedes Thema, über jedes einzelne Projekt, was du sozusagen genannt hast, höchstwahrscheinlich Stunden unterhalten. Aber es soll ja auch immer in meinem Podcast über so einen gewissen Übersicht gehen, zeigen, wie vielleicht manch Antje aufgestellt ist, wie du das Thema siehst persönlich, der ja mit dieses Thema Daten verantwortet und wo bei euch so ein bisschen die Reise hingeht. Wenn du, Christopher, sagen könntest, was wären für dich so die Themen, die du, außer jetzt keine Geschäftsgeheimnisse auszuplaudern, aber die ihr dieses Jahr oder vielleicht auch noch bis Mitte nächsten Jahres angehen würdet, weil du glaubst, das ist das Thema. War CDP ein Thema, wo du gesagt hast, also wäre das mit auf der Bucketlist?
Ja, das ist definitiv auf der Liste. Da sind wir, sagen wir mal, in relativ weit, was die Vorbereitung und auch die Entscheidung dann tatsächlich der Lösung betrifft. Dass wir es machen wollen, steht, glaube ich, schon so gut wie fest. Das ist definitiv ein Thema, getrieben aus drei Gründen heraus. Das eine ist, hatte ich auch schon erwähnt, das Performance-Thema, dass wir über den Data-Stitching-Ansatz immer häufiger an Performance-Limits kommen. Das zweite hattest du erwähnt, in Richtung des Wegfallens des Cookies, des Third-Party-Cookies, besser gesagt, und der Verlagerung vieler der datenschutzrelevanten Einwilligungsprozesse von der Cookie-Welt in die CRM-Welt.
Ja.
Und diese sehr hohen gut. Dynamischen Anforderungen an die unterschiedlichen Kombinationen an Einwilligungen, die der einzelne User dann in der Zukunft geben kann. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist eigentlich für mich der spannendste und der wichtigste ist die Zentralisierung der Entscheidungen, der Business-Entscheidungen, der Business-Logik, also von Channel Orchestration, Product Recommendation und Voucher-Logik, das zu zentralisieren, um A, natürlich deutlich effizienter zu werden, aber auch um dem Kunden wirklich das zu ermöglichen, über was wir seit Jahren sprechen, nämlich ein integriertes Erlebnis über die unterschiedlichen Touchpoints hinweg.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Super. Die letzte Frage, lieber Christopher, die ich ja jedem Gast oder Gästin stelle. Was machst du privat mit Daten?
Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ich habe lange Zeit im Sport gearbeitet und insgeheim hoffe ich auch immer noch, dass irgendwann mal in der Zukunft sich meine beiden Leidenschaften vereinen lassen, nämlich Daten und Sport. Und konkret, was mache ich privat mit Daten? Also ist vielleicht jetzt nicht, ich würde es nicht Hobby nennen, aber ich beschäftige mich schon immer mal wieder intensiver einfach mit Daten im Sport. Selber habe ich auch schon erwähnt, hauptsächlich im Fußball, versuche da so ein bisschen einzusteigen und auch Erkenntnisse zu treffen. Bin auch privat selber als Trainer aktiv von einer Jugendmannschaft und auch da versuche ich so ein bisschen wenigstens Erkenntnisse, die man hier und da mal liest, mit einzubeziehen. Also was mache ich privat mit Daten? Ich versuche sie mit meiner Leidenschaft für den Sport zu kombinieren.
Ja, es ist super. Ich bin total begeistert. Ich habe auf einer gängigen Streaming-Plattform in letzter Zeit recht viel, da gibt es ja diese Serie All or Nothing, die sich ja einmal auf Football und einmal auf Fußball bezieht und da sieht man eigentlich auch nicht so stark, aber man kann sich vorstellen, wie eigentlich diese Performance-Analysten, die es sonst nur im Online-Marketing gibt, wie sehr es die ja jetzt eigentlich schon im Fußball gibt, ne? Und was man da mit Daten so alles auswerten kann, das ist genial. Ja, also ich kann mich nur bedanken. Vielen, vielen Dank für die sehr, sehr kurzweilige Folge, lieber Christopher. War mir eine Freude. Ich glaube, wir beide müssen uns nochmal wiedersehen. Einmal ohne Mikrofon zum Thema CDP, aber auch gerne, wenn ihr das Thema CDP dann mal bis zu einem gewissen Reifegrad gebracht habt, dann auch gerne nochmal vor dem Mikrofon oder mit Mikrofon, weil das, glaube ich, auch für alle hier drin ein sehr spannendes Thema ist.
Sehr gerne. Vielen Dank, Jonas, für die Einladung.
Genau, nochmal für alle, die jetzt zugehört haben und noch nicht ein Abo dagelassen haben. Denkt an Spotify, Apple und Co., wo ihr euer Abo dalassen könnt. Jede Woche eine spannende Folge zum Thema Daten. Ich glaube, wir alle sollten uns viel, viel intensiver und mehr mit dem Thema Daten beschäftigen. Und das mache ich nicht zwangsweise aus Eigennutz, sondern eben, weil ich so viel Bock und Leidenschaft zu dem Thema Daten habe. Wenn ihr das nochmal intensiv wissen wollt, hört euch gerne meine Folge zum Thema Warum an. Dankeschön.
Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.